Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Meine liebe Anne, ich bin total ein wenig emotionalisiert, weil wir haben gerade ein kurzes Vorgespräch gehabt, weil du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist und weil wir uns auch schon so lange kennen, letztendlich auch ein Stück weit gar nicht so intensiv, dann schon aus der Ferne, aber irgendwie fühle ich mich dir total verbunden, weil wir uns A, schon so lange kennen, aber auch B, weil wir immer wieder uns mal abgedatet haben. Und wir uns im Grunde schon aus der Hochschulzeit kennen, wo ich mal Dozentin oder immer noch Dozentin bin, aber mehr in Projektarbeit jetzt bin. Und wir uns damals sozusagen in dem Zusammenhang, hast du Tourismusmanagement studiert in der Hochschule Bremen. Und freue mich total, dass du jetzt nach gefühlten irgendwie 10 Jahren oder so hier in meinem Podcast bist. So, herzlich willkommen.
Ja, Hammer, super. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich auch ziemlich geehrt, dass ich vor allem mit meinen vielen Seiten dabei sein darf.
Ja, genau. Viele Seiten, das ist schon das richtige Stichwort. Weil, ich lade hier auch gerne einfach mutmachende Menschen ein, die eben halt auch wirklich eine Besonderheit mitbringen. Und die hast du für mich damals schon ausgestrahlt, als Norwegerin in Deutschland studiert und eben auch immer ein tolles Hobby gefrönt, nämlich das Kiten. Und das fand ich schon damals sehr faszinierend, wie mit welcher Leichtigkeit, also gefühlten Leichtigkeit du das gemacht hast. Das ist bestimmt auch hartes Training gewesen, aber daher sind wir da auch sehr stark im Austausch mit Social Media gewesen und ich konnte dich immer verfolgen. Vielleicht erzählst du den Hörern mal sozusagen, wie das eigentlich kam und ich erinnere tatsächlich die Story auch selber gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass du tatsächlich auch profimäßig sehr mit tollen Preisen auch abgeräumt Kitesurferin geworden bist.
Ja, aus dem Norden in Norwegen und dann auf einmal auf dem Wasser unterwegs, ja. Also es fing mit Snowboarden und Snowboarden an in Norwegen, okay. Tatsächlich. Und dann dadurch habe ich meinen Freund aus Berlin kennengelernt, der dann auch Kite-Lehrer und Windsurf-Lehrer war. Und dann habe ich mit 19 Jahren gesagt, hey, ich komme nicht mal besuchen. Da war dann Griechenland unterwegs. Und da habe ich dann Windsurfen erst gelernt und er hat mich dann mehr oder weniger das Kiten beigebracht oder zumindest ein Kite mir gegeben, damit ich dann selber ausprobieren konnte. So hat es dann angefangen. Ich habe es halt bei ihm gesehen und es sah damals einfach so toll aus, dass ich damals schon in 2002, 2003 gewesen sein, dass ich gesagt habe, hey, das möchte ich unbedingt können, koste, was es kosten muss. Und so war das auch. Also ich habe ewig gebraucht damals, um das zu lernen, weil die Ausrüstung noch nicht so gut war und so sicher war wie heutzutage. Also viel schwieriger zu lernen. Ich musste ganz, ganz viele Kilometer am Strand laufen und wieder von vorne anfangen. Und also das war ein Kampf, aber ich habe es gelernt und ich habe damals gewusst, ich möchte das wirklich lernen. Ich möchte gut werden. Ich will das unbedingt. Und entsprechend habe ich dann tatsächlich auch mehr oder weniger mein Studium geplant mit ihm. Also wir sind dann nach Deutschland gezogen zusammen in 2007, weil ich auch Deutsch sprach. Und dann war das einfach für uns dann zu studieren und auch in der Nähe von der Küste, damit wir immer am Nachmittag oder halt eben am Wochenende zur Küste konnten zum Trainieren. Okay. Und ich habe auch halt einen Studienplatz rausgesucht, wo ich wusste, dass ich nach Brasilien konnte, weil da ist natürlich perfekt zum Trainieren. Mhm. Und entsprechend habe ich das dann auch durchgezogen. Also mein Auslandsjahr war dann in Brasilien, in Fortaleza. Und da habe ich dann tatsächlich neben dem Studium jeden Tag auf dem Wasser verbracht. Und ging dann in 2010 das erste Mal auch in den deutschen Meisterschaften. Also bin da mitgefahren, ohne große Hoffnung, aber ich wusste, ich habe gut trainiert und habe dann tatsächlich auch gewonnen. Und die erste Meisterschaften als norwegische deutsche Meisterin absolviert. Das war ziemlich cool. Genau, so fing das alles an damals.
Ja, Wahnsinn. Und den Freund, den kenne ich ja dann wahrscheinlich auch, ne?
Das war das ist jetzt ein Ex-Freund, aber auch ein guter Kumpel von mir, der Stefan, der hat dann auch studiert,
ich erinnere mich.
In Bremen.
Dann habt ihr euch im, weil man, also wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn ihr
beim Snowboarden mit, also ich habe damals auch eine Ausbildung als Snow- und Skiboardlehrerin, Snowboard- und Skilehrerin gemacht. die Schule, die in Norwegen diese Ausbildung gemacht hat, die haben halt ganz viele, so, mit ganz vielen Schulen in der ganzen Welt gearbeitet, damit wir dann halt überall irgendwo auch arbeiten konnten als Skilehrerin oder Snowboardlehrerin. Und ich wurde dann nach Österreich geschickt, dadurch, dass ich, damals spreche ich gar kein Deutsch, ich habe Grammatik gekonnt, wie jeder Norweger, aber sprechen, das war weit entfernt, aber da haben die gesagt, ach, das passt schon, die geht nach Österreich, und da habe ich dann Stefan kennengelernt, der dann als Snowboardlehrer dort
war. Very funny, und ich dachte, ihr hättet euch im Studium kennengelernt, witzig.
Nee, so, nein, nein.
Auch aufgeklärt.
Ja, genau.
Ja, super, und genau, dann habt ihr das Studium gemacht, dann kam es irgendwann dazu, dass du dann zu Kite Worldwide kamst, was natürlich mega ist, weil das war ja das Mega-Matching dann für euch auch, ne?
Ja, genau. Also ich habe mich, als wir die Bachelor-Thesis geschrieben haben, da haben wir das, den deutschen Kitesurf-Reisemarkt analysiert. Der war jetzt damals nicht so groß, der ist jetzt in 10 Jahren natürlich ziemlich groß geworden. Kitesurfen ist auch viel, viel größer geworden, aber damals habe ich, das war meine Bachelorarbeit, und ich habe diesen Markt analysiert und die ganzen Reiseveranstalter und das Verhalten und Auftreten online auch analysiert. Und Kite Worldwide, die waren so gut, die haben sich so herausgestochen, sich ganz anders präsentiert, auch ganz auf Facebook sich ganz anders präsentiert. Die waren da schon damals groß. Facebook gab es halt früher in Norwegen, deswegen wusste ich, Facebook ist wichtig. In Deutschland kam das ein bisschen später dazu. Und Kite Worldwide hat das einfach verstanden, dass das mega wichtig ist. Und durch die ganzen Sachen habe ich gesagt, hey, damit, wenn ich mal in Deutschland arbeiten möchte, wenn ich mal einen Bürojob will und normal leben will, dann bei Kite Worldwide. Und so war das da auch. Ich habe mich dann einfach beworben und gesagt, so, ja, ich wüsste jetzt nicht genau, welche Stelle ihr für mich habt, aber ich passe zu euch.
Sehr cool.
Genau.
Die sind ja, also vielleicht auch erstmal zur Aufklärung, sind ja Veranstalter, aber ich glaube ein bisschen mehr darüber hinaus, oder?
Ja, also Kite Worldwide ist ein Kitesurf-Reiseveranstalter. Wir bieten speziell ausgesuchte Produkte an. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Hotel, jede Kiteschule überall in dieser Welt anbieten, sondern wir suchen uns spezielle Unterkünfte aus und hochqualitative Unterkünfte. Und jetzt kein All-Inclusive oder so, sondern auch Unterkünfte, wo man dann halt ein Teil von den Gegebenheiten vor Ort ist, also auch, ob es jetzt die Menschen sind oder die Natur oder wie auch immer. Und wenn es jetzt keine passende eine Unterkunft gibt, die mit uns zusammenarbeiten will, dann pachten oder mieten wir eine Unterkunft. Mhm. Und das Gleiche mit den Kiteschulen. Also wir brauchen sehr, sehr gute Partner, die wissen, Service zu schätzen und Qualität zu schätzen. Und wenn es das nicht gibt, dann machen wir das halt eben alleine oder selber. Mhm. Deswegen haben wir jetzt weltweit einige Unterkünfte, die wir selbst betreiben, einige Kiteschulen, die wir selbst betreiben. Und zudem haben wir auch jetzt einen Shop. Wir kaufen halt Kite-Klamotten und Kites und Boards und so weiter. Aber das ist so im Großen und Ganzen das, was Kite Worldwide erstmal ausmacht. Also wir sind jetzt Veranstalter mit eigenen Unterkünften und eigenen Kiteschulen.
Und ihr seid ja groß geworden eigentlich erst durch eine Community, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder war das von Anfang an schon Veranstalter?
Also, es war von Anfang an, also es war in 2008, 2009 eine Schnapsidee von meinen beiden Vorgesetzten auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt machen wir mal coole Kite-Reisen, weil das gibt's noch nicht. Und so ist es auch dann auch gestartet mit Kenia als allererste Destination. Gleichzeitig hat dann Jürgen, der CEO von damals, der ist nicht mehr dabei, der ist irgendwo in der Welt und kitet nur noch. Der hat sich Facebook dann herausgepiekst als das ziehen wir jetzt groß mit Facebook. Das heißt also Facebook, damals hatten wir in 2012, glaube ich, hatten wir schon 70.000, 80.000 Follower, was die größte halt, ja, Kite Community Social Media wise war und immer noch ist. Mhm. Genau, also das ist, aber das ist hauptsächlich ein Kite-Reiseveranstalter, aber auch viele verbinden uns dann halt mit dieser Facebook-Seite, weil da haben wir natürlich ganz viel, nicht nur unsere Reisen vermarktet, sondern auch einfach mal Kite Events, Kites, News, also alles, was im Kite-Bereich ist, davon haben wir berichtet. Und so sind wir dann auch groß geworden.
Und ihr habt jetzt, wie groß ist eure Community jetzt im Facebook?
Ich glaube um die 150.000, 160.000. Mhm. Genau, also in den letzten Jahren ist Facebook so ein bisschen nicht mehr ganz so beliebt gewesen. Jetzt kommt es wieder. Mhm. Aber von daher war das dann irgendwann auch Stopp. So in Reichweite und wie viele Kiter dann uns gefolgt haben.
Ja. Und alle drei Gründer waren die begeisterte Kitesurfer, oder?
Es gab zwei Gründer damals, Jörg und Jürgen. Mhm. Jörg hat gar nichts mit den Kiten zu tun. Der ist dann eher der Controller und Finanzer. Und Jürgen ist dann der Kiter von dem gewesen. Genau.
Okay, super. Ja. Und du machst jetzt, also kümmerst dich stark eben um das ganze Produkt und auch um Weiterentwicklung. Und wie sieht dann dein Job aus?
Ja, also mittlerweile mache ich Produkt, genau, Business Development. Ich bin damals im Marketing tatsächlich eingestiegen, habe dann halt versucht, auf dem norwegischen oder skandinavischen Markt Kiten aufzubauen oder Kite-Reisen zu verkaufen. Das hat mehr oder weniger geklappt, aber dann bin ich aus verschiedenen Gründen im Verkaufsmanagement rübergerutscht, was dann halt mein Job war für 4, 5 Jahre, glaube ich, bevor ich dann halt Produkt übernommen habe, weil das einfach auch gepasst hat. Also es ist nichts, wo irgendwer gesagt hat, du machst das, sondern ich bin einfach reingerutscht, weil mir das gefallen hat und es hat einfach gepasst. Und jetzt ist es so, dass, also jetzt bin ich in Elternzeit, aber wenn ich nicht in Elternzeit bin, dann mache ich Produktmanagement. Das heißt, ich bin viel unterwegs, ich suche gute, passende Destinationen vorab schon heraus oder die kontaktieren uns. Dann gibt es natürlich ganz viele Mails oder Telefongespräche hin und her, ob die überhaupt zu uns passt, weil wir haben natürlich ganz viele vieles definiert vorab, was passen muss, damit eine Unterkunft oder eine Kiteschule überhaupt in Frage kommt. Und wenn alles so weit passt, dann fliege ich runter und dann schaue ich mir alles an, lernen wir uns kennen. Und zudem bin ich dann auch im Marketing so fit, dass ich auch die Fotos machen kann, Videos mit zurückbringen kann. Ich fliege dann meistens auch mit dem Filmteam runter, wenn wir wissen, okay, das passt alles. Jetzt müssen nur noch die Bilder sitzen und die Videos sitzen. Und dann ist natürlich auch der Vorteil, dass ich Kiterin bin und dann halt natürlich auf dem Wasser vor der Kamera agieren kann, sozusagen. Also es ist da wirklich ein Komplettprodukt, was dann runterfliegt, sage ich mal. Also Produktmanagement und Marketing in einem, was ziemlich cool ist.
Ja, mega.
Weil genau, da stelle ich natürlich
ganz viel ausleben kannst, ne? Von deinen Fähigkeiten eben auch und von deinem Background.
Genau. Also es ist wirklich nicht nur ein Bürojob dann, es ist wirklich so, dass wir fliegen vor Ort, ob es jetzt 2 Tage oder 12 Tage sind, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel vor Ort gemacht werden muss. Aber wenn ich dann wieder in Deutschland bin, sage ich mal, dann setze ich mich natürlich mit den ganzen Verträgen hin und den ganzen Excel-Kalkulationen und bastle dann ein Produkt zusammen, sodass die Preise dann auch passen, die Inklusivleistung. Also es ist ein Komplettprodukt für den Kunden, damit er vor Ort keine weiteren Kosten hat. Es soll sich nicht um Flughafentransfer kümmern müssen. Es soll sich nicht um Essen natürlich schon kann er sich kümmern, aber es ist meistens dann mindestens Frühstück mit inklusive und andere Leistungen, was für so ein Community vor Ort sorgt, wie zum Beispiel alle Essen an einem Tisch zusammen. Es wird einmal die Woche Barbecue gemeinsam gemacht, ein Ausflug hier und da, gemeinsam gekocht. Also viele Leistungen, die nichts mit den zu tun hat, damit man halt diesen Gruppenfeeling bekommt, weil das ist das, was Kite Worldwide ausmacht, also dieses Besondere vor Ort, gemeinsam kiten lernen, gemeinsam was unternehmen und nicht alleine eben. Ist halt vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber es wird einen nicht aufgezwungen, es ist frei wählbar, ob man dabei sein will oder ob man alleine kitet, sage ich mal, oder im Zimmer oder beim Sonnen abhängt.
Ja, wie schön. War das von Anfang an so?
Genau. Ja, also es hat sich auch mehr und mehr natürlich in der Richtung entwickelt, weil das gibt es so nicht oder gab es damals so nicht. Es gab Veranstalter, die haben 4 Hotels, 3 Sterne, 4 Sterne, wie auch immer, angeboten, aber nichts herausgesuchtes, was wirklich eine wunderschöne Kite-Reise darstellt. Mhm. Also wo man einfach vorab schon weiß, oh, da freue ich mich richtig drauf so.
Ja, cool.
Und ja, das ist das, was Kite Worldwide von Anfang an ausgemacht hat auch.
Ja, super. Und dann hast du ja auch noch, also ich meine, nicht genug von dem, was du alles machst, sondern es gibt ja jetzt auch noch einen Montenegro, glaube ich, mit deinem, ich weiß gar nicht, Freund, Mann.
Mein Mann, genau. Wir sind mittlerweile Gott sei Dank verheiratet. Mit Kindern ist das einfacher.
In Montenegro tatsächlich auch eine Kite-Schule. Ist es auch mit Unterkunft oder?
Genau. Also meinen Mann habe ich dann in 2014 kennengelernt, auch in Kenia tatsächlich, beim Kiten.
Aber der kein war Kenianer?
Nein, genau, der Montenegriner. Ich bin Kenianer, aber das wäre schon ein bisschen weit entfernt von Deutschland und Norwegen. Ist ja kompliziert genug mit Montenegro. Der betreibt dort ein Restaurant, Beachbar und Kiteschule direkt am Strand in Ulcine heißt es. Das ist ganz im Süden von Montenegro an der Grenze zu Albanien. Wunderschöner Sandstrand. Ganz, ganz beliebt. Und genau, da gibt es insgesamt vielleicht 20 solche Beachclubs, nennt man das. Und er hat halt einer davon. Und natürlich bin ich da jetzt auch mit reingewachsen. Ich biete natürlich meine Erfahrungen an, was ich alles bei Kite Hawaii gelernt habe. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt da mitarbeite natürlich, aber ich stehe zur Verfügung.
Das ist genau. Freut er sich bestimmt.
Genau. Und ich kriege natürlich alles mit, wie es da auch läuft und bringe meine Ideen mit rein. Und doch, also da haben wir auch genug zu tun. Okay. Aber ohne Unterkunft erstmal ohne Unterkunft.
Und der ist auch gerade wieder da, ne?
Genau, der ist jetzt schon seit einem Monat wieder in Montenegro, weil die Saison muss halt vorbereitet werden. Und ich bin dann hier mit den Kids, weil die Kleine zu Kindergarten geht und der Kleine ganz frisch ist. Also der ist ja erst, der wird in 3 Tagen 2 Monate.
Wow!
Genau. Und wir fliegen dann irgendwann runter.
Okay, alles klar. Und dann verbringt ihr da den Sommer auch oder ist das eher so?
Ja. Nee, da verbringen wir schon den Sommer, genau. 2-3 Monate jetzt. Und dann schauen wir, was wir im Herbst machen.
Ja, spannend. Annas Leben ist immer sehr bewegt.
Sehr bunt. Sehr bunt, sag ich mal. Genau. Ja, es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall, wird nicht langweilig.
Sehr cool. Ja, und dann gibt es ja auch noch, das möchte ich auch noch gerne erwähnen, weil ich da irgendwann hatte ich dich, glaube ich, meine Zeit lang hatten wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann habe ich irgendwann in Social Media, habe ich dich dann mit einem total coolen Werbe-Mercedes-Spot wieder entdeckt irgendwie. Das war ich so, oh, da die kenne ich doch. Das heißt, du machst auch ab und zu ein paar Werbe- und Model-Drehs oder wie ist dieser Part zu verstehen?
Ja, also das war jetzt, da ist Mercedes auf mich zugekommen, weil es einfach gepasst hat damals und gefragt hat, ob ich Lust habe, für den eine Werbung zu machen. Und ich so, ja, klar, gleich machen. Worum geht es und was stellt ihr euch so vor? Und da musste ich tatsächlich meine Ideen durchgeben, was ich mich so vorstelle, wie ich dieses Auto präsentieren könnte. Und weil die kannten noch nicht Norwegen. Die wollten es schon gerne mit mir in Verbindung mit Norwegen machen und kiten. Dann habe ich natürlich die paar Stellen vorgeschlagen, die ich kannte. Und eine von den Stellen war natürlich Lofoten, ganz oben im Norden von Norwegen. Das fanden die dann ganz toll. Und letztendlich waren wir dann 2-mal oben, einmal im Oktober und einmal im Dezember, um diesen Dreh zu machen. Also ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Es war richtig kalt. Ich glaube, es waren ja auch nur ich und ein Haufen Männer. Und ich weiß, ich habe irgendwann auch geheult, weil meine Finger so kalt waren, als ich im Auto saß und versucht habe, wieder warm zu werden, weil der Dreh noch nicht zu Ende war. Aber nee, das war mega viel Spaß. War aber so eine einmalige Sache. Danach habe ich noch ein paar Fotos gemacht für eine Fotografin, die Mercedes-Benz und Stars für ein Jubiläum für Mercedes machen wollte. Ich weiß nicht, kann mich nicht mehr genau erinnern, was das genau war, aber hat auch Spaß gemacht. War auch kalt. Und ansonsten mache ich Fotos für meine Sponsoren. Also einer von Kite Worldwide ist nebenbei auch mein Sponsor. Also ich zahle, sage ich nichts, für meine Reisen, wenn ich irgendwo hinfliege und so weiter. Das heißt, die schicken mich gerne um die Welt. Und zudem habe ich noch einen Klamottensponsor hier aus Hamburg oder hier aus Deutschland, Schwerelosigkeit. Die machen hochqualitative, sustainable Klamotten. Und wenn die Fotos brauchen, fragen die mich dann manchmal, ob ich Zeit habe. Oder ich frage denen, braucht ihr denn gerade Fotos? Ich habe Zeit. Und so entstehen dann natürlich auch ganz coole Bilder. Ja. Aber so Modeling würde ich jetzt nicht nennen, sondern eher ja, was soll man das nennen? Fotograf oder nein, ich weiß es nicht.
Ich finde schon, also weil du ja letztendlich machst du Werbung mit oder also in Kooperation mit
ja, der gemeinsamen schon, ja.
Werbung, ne?
Ja.
Finde ich schon, ja.
Ich finde es schwierig, mich selber als Model so sehen.
Also ich kann das bestätigen, dass du also absolut Model fit bist. Insofern können wir ruhig dabei bleiben. Genau, und dann hast du, ich sag mal, ich habe nochmal geluschert vorhin, Instagram, da sind wir auch irgendwie connected, da hast du ja auch irgendwie enorm viele Follower. Kommt das eigentlich durch die Kite-Geschichte oder wie hat ja, das so gewachsen?
Genau, das kam damals, also als ich da halt die Wettbewerbe gemacht habe, in, sage ich mal, 2010 bis 2014, 15, da kam ja Instagram gerade neu auf so und hat geboomt. Und da war ich ziemlich schnell dabei, das auch zu pushen mit Fotos. Hatte da auch einen Partner hier in Hamburg, der also eine Social Media Agentur, der mich und ein paar andere Mädels geholfen hat, das ja darzustellen, wie soll man es überhaupt machen. Von daher war ich ziemlich aktiv bis ja, bis 2018, würde ich sagen, bis ich dann Ära bekommen habe, mein erstes Kind. Und danach, muss ich sagen, habe ich keine Zeit mehr für Instagram und Co. gehabt. Also so ein bisschen ja, aber nicht, dass man das dann aktiv irgendwie weitermacht. Das kommt vielleicht noch, aber ja, das...
Ja, vielleicht oder vielleicht auch mit einer, ich sag mal, ähnlichen oder neuen Aktivität, ne? Also das,
genau,
nachdem das wo in Anführungsstrichen die im wahrsten Sinne des Wortes die Reise hingeht, ne?
Ja, genau, genau.
Ja, cool.
Kostet aber wahnsinnig viel Zeit, diese Instagrammerei und Facebookerei. Das ist ja, das ist auch ein Ganzzeitjob.
Ja, definitiv. Aber wenn man das professionell ja. und gut machen möchte, dann ist das wirklich, also hätte ich auch zu Beginn, als ich das angefangen habe, also ich meine, gut, ich bin jetzt in Instagram und Facebook bin ich eigentlich eher privat unterwegs, aber ja. in LinkedIn mache ich schon mehr und da auch regelmäßig und das ist einfach, da musst du dir viel, da gehört viel Zeit, Gehirnschmalz rein, da gehört natürlich auch das Design etc. Also da,
ja,
da genau. das denkt man immer gar nicht, ne? Weil das immer so, sieht immer so locker leicht aus, was man so sieht.
Ja. Ja, ja.
Aber es ist halt weitaus mehr. Und wo wir gerade beim Thema Marketing und Vertrieb sind, ich frage ja meine Gäste auch immer gerne sozusagen, was ist ihr persönlicher Vertriebshack oder was würdest du den Menschen in Bezug auf Vertrieb und den Zuhörern, den Zuschauern empfehlen? Was ist sozusagen dein Learning aus den letzten Jahren bei dem unterschiedlichsten Portfolio, was du eben auch schon umgesetzt und erfahren hast?
Ja, genau. Also ich habe da einen ganz klarer Hack für mich, aber auch für Kite Worldwide oder auch für den Business, was wir in Montenegro haben. Das ist live what you do. Das heißt, du musst das wirklich lieben, was du machst, um das gut zu verkaufen. Vor allem im Tourismus, glaube ich, ist das
A und O.
Das Wichtigste überhaupt. Also wie willst du überhaupt authentisch was verkaufen, ohne das zu leben? Also das gilt in wahnsinnig vielen Bereichen, dass man das einfach lieben muss, glaube ich, um einen guten Job zu machen, um bei den Kunden beliebt zu sein, um wieder zu verkaufen. Das ist das A und O für mich auf jeden Fall. Also wir verkaufen Erlebnisse, also besonders Kite Worldwide. Wir verkaufen Erlebnisse, deswegen ist bei Kite Worldwide jeder neue Mitarbeiter, ob das jetzt IT ist oder wo immer, dem müssen eine Destinationsreise in den ersten paar Wochen machen, so eine von unseren DNA-Reisezielen, damit sie kennenlernen, wie das ist vor Ort, weil das ist was ganz anderes als zu denken, wie es vor Ort ist, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist, dieses Kite Worldwide Community-Gefühl, wie wir das nennen, das Kite Worldwide DNA, das muss man leben, das muss man kennen, um das überhaupt verkaufen zu können. Und das ist das, was Kite Worldwide auch ausmacht, dass die Mitarbeiter wirklich, die sind super geschult, erstens verkaufstechnisch, ja, aber auch, was das Erlebnis in sich angeht. Die wissen, worum es hier geht. Also es geht nicht nur darum, dass die kiten lernen sollen und kiten können sollen. Natürlich ist das gut, wenn die das können wollen, aber das ist für uns nicht so super wichtig. Das Wichtigste ist, dass sie das wirklich kennen und lieben, das, was wir verkaufen. Weil nur so lässt sich das Produkt auch super verkaufen. Also das sehen wir auch an die Verkaufszahlen. Also der Verkäufer, der halt, oder Berater, der halt eben sich in der Destination eingelebt hat, der verkauft es auch besser. Also, oder wenn er vor Ort war, die Destination verkauft er ganz, ganz klar besser als eine Destination, wo er noch nicht war oder sie noch nicht war. Genau. Also für mich ist das ja dann auch umgedreht. Do what you live. Würde ich auch jedem empfehlen. Ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Vielleicht will man Hobby und Arbeit trennen. Aber für mich hat sich das ganz, ganz klar gelohnt. Also durch Ups und Downs. Es gibt natürlich im Berufsleben auch viele Ups und Downs. Und wenn man halt dann halt eben das macht, was man liebt, dann kommt man schneller durch die Downs, würde ich mal sagen.
Und du hattest ja letztendlich auch das Glück, dass du den Zugang dazu gefunden hast, ne? Also, weil ich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, was du anfangs gesagt hast, da hast du mit dem Snowboarden angefangen und bist dann zum Kiten gekommen, was natürlich sehr familiar und ähnlich ist.
Ja.
Aber das war auch irgendwo ja eine gute Fügung. Jetzt muss ich gerade noch mal vorher fragen, dieses Snowboarden ist natürlich wahrscheinlich bei jedem Norweger irgendwie verhaftet, ne? Dass man das hier, aber oder wahrscheinlich auch nicht, aber da ist es irgendwie, wie kamst du zum Snowboarden? War das irgendwie innerhalb der Familie schon aktiv?
Nee, überhaupt nicht. Nee, also ich bin eher die Aktive in unserer Familie, muss ich gestehen. Das sind eher nicht so aktive Menschen. Aber in Norwegen lernt jedes Kind langlaufen. Das ist einfach so. Das ist kein Blödsinn. Das ist, ich würde behaupten, 99% der Kinder lernen langlaufen. Mit 2, 3 Jahren kriegen sie die ersten paar Skis um Weihnachten und dann geht es schon raus, auch wenn es nur 10 Minuten oder 1 Minute ist mit den Skiern. Und das wird auch wirklich gelebt von den Norwegern. So war das bei mir auch, langlaufen. Dann kam Alpin dazu mit 5 Jahren, Slalom. Und dann habe ich einfach irgendwann entdeckt, da gibt es ja auch dieses Snowboarden. Und das fand ich natürlich damals als Teenager viel cooler als Alpin. So war das halt auch irgendwie damals. Es war einfach viel cooler damals. Mhm. Es hat sich alles wieder geändert. Aber dann wollte ich das natürlich unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich irgendwann auch ein Snowboard zu Weihnachten bekommen. Und dann haben wir vor der Haustür geübt, ich und die Jungs in meiner Nachbarschaft, bis unsere Hintern blau waren. Und irgendwann durften wir dann auch auf der Piste damit. Und dann war das für mich schon, dann war das für mich schon klar, das möchte ich weitermachen.
Ja, cool. Aber ja, aber dann danke an die Eltern, ne, dass sie sozusagen deine Passion gefördert haben. Und,
Definitiv. Also die standen hinter allem. Also ich war auch Leistungssportlerin damals im Fußball, Handball und irgendwann kam Badminton dazu, auch auf hohem Niveau, bevor es dann halt mit Snowboarden und Kitesurfen losging. Ja,
übrigens, das sind auch genau die 3 Sportarten, die ich auch gemacht habe. Fußball. Ja. Obwohl, ich habe noch Tennis dazu genommen, aber ich bin längst nicht so weit gekommen wie du. Kreismeisterschaft, glaube ich, war es beim Tennis.
Ja, genau. Ja.
Ja, sehr cool. Ja, Mensch, Anne, das ist ja alles sehr aufregend, sehr lebendig. Ich bin total begeistert und bin total froh letztendlich, dass wir jetzt zueinander gefunden haben hier. Denn es war ja auch ein bisschen herausfordernd mit den Kids. Die gehen jetzt gerade spazieren.
Genau, die gehen jetzt spazieren. Die 4-Jährige mit dem 2 Monaten alten Junge.
Also, okay, aber nein, sind begleitet, oder?
Ja.
Kurz, jetzt müssen wir da Sorgen machen. ich finde das jetzt total rund und vielen, vielen Dank für all die Inspiration. Da war unwahrscheinlich viel drin. Ich glaube, da kann man sich viel rausnehmen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuschauer, ihr seid jetzt auch inspired, was alles so letztendlich möglich ist und trotz auch Family da sein, weil das ist ja bei vielen Frauen einfach auch die Kinder haben. Es ist ja nun oftmals auch einfach ein Fokus und dann geht da nicht mehr so viel zusätzlich. Aber hier ist es ein schönes Beispiel, dass auch noch mehr möglich ist und sogar eben das mit Montenegro. Da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Auch weiterhin natürlich mit Kite Worldwide. Ja. Ich muss mir den Stefan ganz lieb, den ich dann auch ewig nicht gesehen habe. Aber schön, dass ihr noch in Kontakt seid. Ja. Und natürlich auch an deinen Mann, den ich ja noch nicht kenne, aber vielleicht kommen wir mal nach Montenegro.
Ja, das wäre schön. Das ist, geht jetzt langsam los. 28. Mai machen wir auf.
Ah, sehr schön.
Genau.
3 Tage nach meinem Geburtstag.
Ah, na guck.
Diese Geburtstagsreise.
Genau.
Lieber, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Let's keep in touch. Hat mich sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, auf bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.